Die Weissagung des Propheten Daniel in Kapitel 8,14. Die Weissagung Daniels schien die Zeit der Wiederkunft Christi am deutlichsten zu offenbaren, bis 2300 Abende und Morgen vergangen sind. Dann wird das Heiligtum wieder geweiht werden. Seinem Grundsatz folgend, das Wort Gottes sich selbst auslegen zu lassen, entdeckte Miller, dass ein Tag in der prophetischen Bildersprache ein wirkliches Jahr bedeutet. Ihm wurde klar, dass sich der Zeitraum von 2300 prophetischen Tagen oder wirklichen Jahren weit über den alten Bund hinaus erstreckt und sich somit nicht auf das Heiligtum dieses Bundes beziehen kann. Miller teilte die damals übliche Auffassung, dass im christlichen Zeitalter die Erde das Heiligtum sei. Darum verstand er unter der Reinigung des Heiligtums in die Reinigung der Erde durch Feuer beim zweiten Kommen Christi. Er schlussfolgerte, wenn der richtige Ausgangspunkt für die 2300 Tage gefunden wäre, könnte man auch ohne Schwierigkeit die Zeit der Wiederkunft Christi feststellen. Mit neuem Eifer und tiefem Ernst setzte Miller die Prüfung der Weissagungen fort und verbrachte Tag und Nacht mit dem Studium der Dinge, die ihm so überaus wichtig und bedeutungsvoll waren. Im 8. Kapitel des Buches Daniel konnte er keinen Anhaltspunkt für den Beginn der 2300 Tage finden. Obgleich einst der Engel Gabriel beauftragt worden war, Daniel das Gesicht zu erklären, gab er ihm nur eine teilweise Auslegung. Als dem Propheten die schrecklichen Verfolgungen offenbart wurden, die über die Gemeinde kommen sollten, schwanden seine Kräfte. Mehr konnte er nicht ertragen, und deshalb verließ ihn der Engel für einige Zeit. Daniel ward erschöpft und lag einige Tage krank. Und ich wunderte mich über das Gesicht, sagt er, und niemand konnte es mir auslegen. Gott aber hatte seinem Boten befohlen, lege diesem das Gesicht aus, damit er's versteht. Dieser Auftrag musste erfüllt werden. Der Engel kehrte später zu Daniel zurück und sagte, Daniel, jetzt bin ich ausgegangen, um dir zum rechten Verständnis zu verhelfen. So merke nun auf das Wort, damit du das Gesicht verstehst. Ein wichtiger Punkt des Gesichtes in Kapitel 8 war noch nicht erklärt worden, der Zeitraum der 2300 Tage. Deshalb befasste sich der Engel, als er mit der Erläuterung des Gesichtes fortfuhr, hauptsächlich mit diesem Anliegen. 70 Wochen sind über dein Volk und über deine heilige Stadt bestimmt, um die Übertretung zum Abschluss zu bringen und den Sünden ein Ende zu machen. So wisse denn und verstehe, vom Ausgehen des Wortes, Jerusalem wiederherzustellen und zu bauen, bis auf den Messias, den Fürsten, sind 7 Wochen und 62 Wochen. Straßen und Gräben werden wiederhergestellt und gebaut werden, und zwar in Drangsal der Zeiten. Und nach den 62 Wochen wird der Messias weggetan werden und nichts haben. Und er wird einen festen Bund mit den vielen schließen für eine Woche. Und zur Hälfte der Woche wird er Schlachtopfer und Speisopfer aufhören lassen. Der Engel war zu Daniel gesandt worden, um ihm zu erklären, was in dem Gesicht aus Kapitel 8 noch unverständlich geblieben war, nämlich die Zeitangabe, bis 2300 Abende und Morgen vergangen sind. Dann wird das Heiligtum wieder geweiht werden. Nachdem der Engel Daniel aufgefordert hatte, so merke nun auf das Wort, damit du das Gesicht verstehst, sagte er weiter, 70 Wochen sind über dein Volk und über deine heilige Stadt bestimmt. Das hiermit bestimmt übersetzte Wort kann auch nach dem Wortstamm mit Abschneiden wiedergegeben werden. 70 Wochen sind also 490 Jahre, die nach dem Wort des Engels abgeschnitten wurden und besonders für die Juden bestimmt waren. Wovon aber waren sie abgeschnitten? Da die 2300 Tage die einzige in Kapitel 8 erwähnte Zeitspanne sind, so müssen auch die 70 Wochen von diesem Zeitraum abgeschnitten sein, also zu den 2300 Tagen gehören. Beide Zeitabschnitte müssen den gleichen Ausgangspunkt haben. Der Beginn der 70 Wochen sollte nach der Erklärung des Engels mit dem Ausgehen des Befehls zum Wiederaufbau Jerusalems zusammenfallen. Lässt sich das Datum dieses Befehls feststellen, dann ist auch der Ausgangspunkt der großen Zeitspanne der 2300 Tage gefunden. Im Buch Esra steht dieser Befehl verzeichnet. Er wurde in seiner vollständigen Form von Artaxerxes, hebräisch, Artasasta, dem König von Persien, im Jahre 457 vor Christus erlassen. In heißt es jedoch, dass das Haus des Herrn zu Jerusalem gebaut worden sei nach dem Befehl des Cyrus, Darius und Artasasta, Artaxerxes, der Könige von Persien. Diese drei Könige verfassten, bestätigten und vervollständigten den Erlass und schufen die Voraussetzung zur Erfüllung der Weissagung. Damit wurde der Ausgangspunkt für die 2300 Jahre festgesetzt. Wenn man ausgeht vom Jahr 457 vor Christus, dem Zeitpunkt, als der Erlass in seiner umfassenden Form gegeben wurde, Jerusalem wieder aufzubauen, wird offenkundig, dass sich jede Einzelheit der Weissagung hinsichtlich der 70 Wochen erfüllt hat. Vom Ausgehen des Wortes, Jerusalem wiederherzustellen und zu bauen, bis auf den Messias, den Fürsten, sind 7 Wochen und 62 Wochen. Straßen und Gräben werden wiederhergestellt und gebaut werden, also 69 Wochen oder 483 Jahre. Der Erlass des Artasasta trat im Herbst des Jahres 457 vor Christus in Kraft. Von diesem Zeitpunkt angerechnet, erstreckten sich die 483 Jahre bis in den Herbst des Jahres 27 nach Christus. Zu jener Zeit ging die Weissagung in Erfüllung. Das Wort Messias bedeutet der Gesalbte. Im Herbst des Jahres 27 nach Christus wurde Christus von Johannes getauft und empfing die Salbung des Heiligen Geistes. Der Apostel Petrus bestätigt, dass Gott diesen Jesus von Nazareth gesalbt hat mit Heiligem Geist und Kraft. Und der Heiland selbst erklärte, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, Armen gute Botschaft zu verkündigen. Nach seiner Taufe im Jordan durch Johannes den Täufer kam Jesus nach Galiläa, predigte das Evangelium des Reiches Gottes und sprach, die Zeit ist erfüllt. Und er wird einen festen Bund mit den vielen schließen für eine Woche. Die hier erwähnte Woche ist die letzte der 70. Es sind also die letzten 7 Jahre der den Juden besonders zugemessenen Zeitspanne. Während dieser Zeit von 27 bis 34 hat Christus erst persönlich und dann durch seine Jünger das Evangelium vor allem seinem Volk gepredigt. Als die Apostel mit der frohen Botschaft vom Reiche Gottes hinausgingen, lautete die Anweisung des Heilandes, geht nicht auf einen Weg der Nationen und geht nicht in eine Stadt der Samariter. Geht aber vielmehr zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Und in der Mitte der Woche wird er Schlachtopfer und Speisopfer abschaffen. Im Jahre 31 nach Christus, 3,5 Jahre nach seiner Taufe, wurde der Herr gekreuzigt. Mit der Darbringung dieses großen heiligen Opfers auf Golgatha hörte der Opferdienst auf, der 4000 Jahre lang auf das Lamm Gottes hingewiesen hatte. Das Sinnbild war in der Erfüllung aufgegangen. Alle Opfer und Gaben des Zeremonialgesetzes hatten damit ihren Abschluss gefunden. Die für die Juden bestimmten 70 Wochen oder 490 Jahre liefen, wie gezeigt wurde, im Jahre 34 nach Christus ab. In dieser Zeit besiegelte die jüdische Nation die Verwerfung des Evangeliums durch den Beschluss des Hohen Rates, der zur Steinigung des Stephanus und zur Verfolgung der Jünger Christi führte. Von dieser Zeit an war die Heilsbotschaft nicht länger auf das auserwählte Volk beschränkt, sondern wurde nun der ganzen Welt verkündigt. Die Jünger, die der Verfolgung wegen aus Jerusalem flohen, zogen umher und predigten das Wort. Philippus aber kam hinab in die Hauptstadt Samariens und predigte ihnen von Christus. Unter göttlicher Führung verkündigte Petrus einem Hauptmann in Caesarea, dem gottesfürchtigen Cornelius, das Evangelium, und Paulus, nun für den Glauben an Jesus gewonnen, erhielt den Auftrag, die frohe Botschaft ferne unter die Heiden zu tragen. Soweit ist jede Einzelheit der Weissagung Daniels auffallend genau erfüllt. Der Anfang der 70 Wochen ist also zweifellos auf 457 vor Christus zu legen und das Ende auf 34 nach Christus. Aufgrund dieser Angaben ist es nicht schwer, das Ende der 2300 Tage zu ermitteln. Da die 70 Wochen oder 490 Tage von den 2300 abgeschnitten sind, verbleiben noch 1810 Tage. Nach Ablauf der 490 Tage hatten sich noch 1810 Tage zu erfüllen. Vom Jahre 34 nach Christus reichen 1810 Jahre bis zum Jahre 1844. Folglich enden die 2300 Tage von im Jahre 1844. Nach dem Ablauf dieser großen prophetischen Zeitspanne sollte entsprechend dem Zeugnis des Engels Gottes das Heiligtum wieder geweiht werden. Somit war die Zeit der Weihe des Heiligtums, damals allgemein als das Ereignis verstanden, das mit der Wiederkunft Christi zusammenfällt, genau bestimmt worden. Miller und seine Mitarbeiter dachten zunächst, dass die 2300 Tage im Frühjahr 1844 endeten, die Weissagung dagegen deutet auf den Herbst jenes Jahres hin. Dieses Missverständnis führte bei denen, die die Zeit der Wiederkunft Christi zu dem früheren Termin angenommen hatten, zu Enttäuschung und Verwirrung. Aber dies beeinträchtigte durchaus nicht die Kraft der Beweisführung, dass die 2300 Tage im Jahre 1844 zu Ende gingen und dass damit auch das große Ereignis, die Weihe des Heiligtums, stattfinden musste. Die verpflichtende Verantwortung zur Weitergabe gewonnener Erkenntnis. Als Miller sich dem Studium der Heiligen Schrift zuwandte, um zu beweisen, dass sie eine Offenbarung Gottes ist, hatte er keine Ahnung davon, zu welchen Ergebnissen er kommen würde. Aber die schriftgemäßen Beweise waren so klar und überzeugend, dass er sie nicht hätte beiseite schieben können. Nachdem er 2 Jahre auf das Erforschen der Bibel verwandt hatte, kam er im Jahre 1818 zu der Überzeugung, dass Christus in ungefähr 25 Jahren zur Erlösung seines Volkes erscheinen würde. Ich brauche nicht zu betonen, sagte Miller, wie diese herrliche Aussicht mein Herz freudig stimmte und welch heißes Sehnen in mir aufstieg, Anteil zu haben an der Freude der Erlösten. Die Bibel war für mich ein ganz neues Buch geworden. Was mir auf den Blättern der Bibel zuvor dunkel, geheimnisvoll oder zweifelhaft erschien, war nun durch das helle Licht, das in mir aufgegangen war, völlig gewichen. Wie leuchtend und herrlich war mir die Wahrheit aufgegangen. Alle vermeintlichen Widersprüche und Ungereimtheiten, die ich zuvor in Gottes Wort gesehen hatte, waren verschwunden. Wenn es auch noch viele Abschnitte gab, über die ich kein volles Verständnis erlangt hatte, so war mir doch so viel Licht bei meinem Forschen aufgegangen, dass die dunklen Zweifel gewichen waren. Ich hatte solch eine Freude am Studium der Heiligen Schrift, wie ich sie nicht im Entferntesten aus ihren Lehren erwartet hätte. Bliss 76.77. Fest davon überzeugt, dass die bedeutsamen Ereignisse, wie sie in der Heiligen Schrift vorhergesagt waren, sich in Kürze erfüllen sollten, drängte sich mir mit Macht die Frage auf, welche Pflicht ich angesichts der Schriftbeweise, die mich selbst ergriffen hatten, der Welt gegenüber habe. Bliss 81. Miller begriff, dass es seine Pflicht sei, das Licht, das er empfangen hatte, anderen mitzuteilen. Er wusste, dass er den Widerspruch der Ungläubigen zu erwarten hatte. Er war aber zuversichtlich, dass sich alle Christen freuen würden, bald dem Heiland, den sie liebten, begegnen zu können. Seine einzige Sorge bestand darin, dass viele in der großen Freude auf die herrliche und so nahe bevorstehende Erlösung diese Lehre annehmen könnten, ohne hinreichend die Schriftstellen geprüft zu haben, die auf diese Wahrheit hinwiesen. Darum zögerte er noch, seine Erkenntnis weiterzugeben. Falls er sich selbst irrte, sollten nicht andere verführt werden. Erneut überprüfte er die Beweise für seine Schlussfolgerungen, und jede Schwierigkeit, die sich ihm entgegenstellte, untersuchte er sorgfältig. Dabei erlebte er, dass sich vor dem Licht des Wortes Gottes alle Einwände auflösten wie der Nebel vor den Sonnenstrahlen. Nach 5 Jahren, die er in dieser Weise zugebracht hatte, war er von der Richtigkeit seiner Auslegung völlig überzeugt. Da drängte sich ihm mit neuer Gewalt die Verantwortung auf, anderen die Erkenntnis weiterzureichen, die nach seiner Überzeugung die Heilige Schrift klar lehrte. Miller begann seine Ansichten im Stillen zu verbreiten, so wie sich jeweils die Gelegenheit dazu bot. Er betete darum, dass andere Prediger die Kraft dieser Botschaft erkennen und sich ihrer Ausbreitung widmen mögen. Dennoch konnte er die Überzeugung nicht aus seinem Herzen verbannen, dass er bei der Verkündigung der Warnungsbotschaft persönlich seine Pflicht zu erfüllen habe. Immerzu standen ihm die Worte vor Augen: Geh und sage es der Welt. Sonst werde ich ihr Blut von deiner Hand fordern. Er wartete weitere 9 Jahre. Und immer noch lag es wie eine Last auf seiner Seele, bis er schließlich im Jahre 1831 zum ersten Mal öffentlich die Gründe seines Glaubens darlegte. Der Anbruch einer religiösen Erweckung. Durch die Bitten seiner Glaubensbrüder, aus deren Worten er den Ruf Gottes vernahm, ließ sich Miller endlich bewegen, seine Ansichten in der Öffentlichkeit zu verkündigen. Er war nun 50 Jahre alt, hatte keine Übung in der Rede und litt unter dem Gefühl, der vor ihm liegenden Aufgabe nicht gewachsen zu sein. Aber von Anfang an wurde sein Mühen um die Errettung von Seelen gesegnet. Sein erster Vortrag löste eine Erweckung aus, durch die 13 Familien bekehrt wurden. Unmittelbar darauf bat man ihn, auch an anderen Orten zu predigen. Und fast überall zeigte sich eine Belebung des Glaubens. Sünder wurden bekehrt, Christen zu größerer Hingabe ermutigt und Ungläubige zur Anerkennung der Bibelwahrheit und des christlichen Bekenntnisses geführt. Diejenigen, unter denen Miller arbeitete, bezeugten, er erreicht selbst Menschen, die sich sonst nie durch andere beeinflussen lassen. Bliss 138. Seine Predigt zielte darauf ab, allgemeines Verständnis für die Bedeutung der biblischen Glaubenslehren zu erwecken und der überhandnehmenden Weltlichkeit und Sinnenlust jener Zeit entgegenzutreten. Nahezu in jeder Stadt wurden durch seine Predigt viele, an etlichen Orten sogar Hunderte bekehrt. An vielen Orten öffneten ihm protestantische Kirchen fast aller Bekenntnisse die Tore. Miller erhielt Einladungen von Predigern verschiedener Gemeinden. Es war aber sein unabänderlicher Grundsatz, nur dort zu wirken, wohin er eingeladen wurde. Doch bald sah er sich außerstande, auch nur der Hälfte der Aufforderungen nachzukommen, die an ihn gerichtet wurden. Beweise göttlicher Führung. Viele, die Millers Ansichten über die genaue Zeit des zweiten Advents Christi nicht annahmen, wurden doch überzeugt von der Gewissheit und Nähe des Kommens Jesu und der Notwendigkeit, sich darauf vorzubereiten. Nachhaltige Wirkung zeigte Millers Arbeit in einigen Städten. Schnapshändler gaben ihre Geschäfte auf und verwandelten die Trinkstuben in Versammlungsräume, Spielhöllen wurden geschlossen. Selbst verkommenste Menschen bekehrten sich. Viele von ihnen hatten jahrelang kein Gotteshaus mehr betreten. Sie änderten nun ihre Gesinnung. Nicht wenige Gemeinschaften führten in den einzelnen Stadtteilen zu verschiedenen Zeiten Gebetsversammlungen ein. Geschäftsleute kamen mittags zu Gebet und Lobgesang zusammen. Es herrschte keine schwärmerische Erregung, sondern ein feierlicher Ernst hatte die Gemüter ergriffen. Millers Wirken überzeugte gleich dem der Reformatoren mehr den Verstand und erweckte eher das Gewissen, als dass es Gefühle erregte. Im Jahre 1833 wurde Miller von der Baptistengemeinde, der er angehörte, als Prediger beglaubigt. Viele Prediger seiner Gemeinschaft billigten seine Tätigkeit und bestätigten sie, so dass er weiterwirken konnte. Er reiste und predigte unaufhörlich, wenn auch seine Arbeit hauptsächlich auf die Gebiete von Neuengland und die mittleren Staaten beschränkt blieb. Jahrelang bestritt er sämtliche Unkosten aus seinem eigenen Vermögen. Auch später hatte er niemals so viele fremde Mittel zur Verfügung, um die Reisekosten nach den verschiedenen Orten, wohin er geladen wurde, zu decken. Seine öffentliche Arbeit brachte ihm keinen finanziellen Gewinn. Im Gegenteil, sie belastete ihn so, dass sich seine Mittel immer mehr verringerten. Er war Vater einer großen Familie. Nur da alle Familienmitglieder genügsam und fleißig waren, reichten die Erträge seiner Farm sowohl für die Familie als auch für Millers eigenen Unterhalt aus. Das letzte Zeichen. Im Jahre 1833, zwei Jahre nachdem Miller angefangen hatte, die baldige Wiederkunft Christi öffentlich zu verkündigen, erschien das letzte Zeichen, das nach Christi Worten vor seiner Wiederkunft eintreten sollte. Jesus hatte gesagt: Die Sterne werden vom Himmel fallen, und Johannes erklärte in der Offenbarung, als er im Gesicht die Vorgänge schaute, die den Tag Gottes ankündigen sollten, die Sterne des Himmels fielen auf die Erde, gleich wie ein Feigenbaum seine Feigen abwirft, wenn er von großem Wind bewegt wird. Diese Weissagung erfüllte sich in auffallender und eindrucksvoller Weise durch den großen Meteorregen vom 13. November 1833. Es war der ausgedehnteste und wunderbarste Sternenfall, von dem je berichtet worden ist. Das ganze Himmelsgewölbe über den Vereinigten Staaten war damals stundenlang in feuriger Bewegung. Noch nie hatte sich in jenem Lande eine Naturerscheinung gezeigt, die von dem einen Teil der Bevölkerung mit so großer Bewunderung und von dem anderen mit so viel Schaudern und Bestürzung wahrgenommen wurde. Noch heute erinnern sich einige ganz lebhaft dieser einzigartigen Pracht. Niemals ist Regen in solcher Stärke zur Erde gefallen wie jene Meteore. Und in allen Himmelsrichtungen war die gleiche Erscheinung zu beobachten. Mit einem Wort, das ganze Himmelsgewölbe schien in Bewegung zu sein. Das Schauspiel, wie Professor Silliman's Journal es schildert, war in ganz Nordamerika sichtbar. Bei vollkommen klarem und heiterem Himmel dauerte dieses Spiel blendend glänzender Lichtkörper am ganzen Himmel von 2 Uhr bis zum Tagesanbruch. Devens, American Progress of the Great Events of the Greatest Century, Kapitel 28, 1.5. Abschnitt, im New Yorker Handelsblatt vom 14. November 1833 erschien ein ausführlicher Artikel über diese wunderbare Naturerscheinung. Da heißt es: Kein Weiser oder Gelehrter hat je, wie ich annehme, mündlich oder schriftlich eine solche Erscheinung wie die von gestern Morgen berichtet. Ein Prophet aber hat sie vor 1800 Jahren genau vorausgesagt. Nicht buchstäblich fallende Sterne, sondern ein Meteorenregen ist in der Weissagung angekündigt. Das ist ihr eigentlicher Sinn. So erschien das letzte jener Zeichen seines Kommens, von denen Jesus seinen Jüngern gesagt hatte: So auch ihr, wenn ihr das alles sehet, so wisset, dass es nahe vor der Tür ist. Als nächstes großes Ereignis, das nach diesen Zeichen geschehen sollte, sah Johannes, dass der Himmel entwich, wie ein Buch zusammengerollt wird, während die Erde erbebte, die Berge und Inseln bewegt wurden. Und die Könige der Erde und die Großen und die Obersten und die Reichen und die Gewaltigen und alle Knechte und alle Freien sprachen: Verberget uns vor dem Angesicht des, der auf dem Thron sitzt. Viele Augenzeugen jenes Sternenfalls sahen darin ein Vorzeichen des kommenden Gerichts, ein schreckliches Vorbild, einen sicheren Vorläufer, ein barmherziges Zeichen jenes großen und schrecklichen Tages. Portland Advertiser, 26. November 1833. Auf diese Weise wurde die Aufmerksamkeit der Menschen auf die Erfüllung der Weissagung gelenkt, und viele beachteten fortan die Botschaft von der Wiederkunft Christi. Allein die Bibel. William Miller besaß große geistige Gaben, geschult durch gründliches Denken und Forschen. Durch den Glauben kam er in Verbindung mit der Quelle der Weisheit und empfing dadurch himmlische Weisheit. Er war ein Mann, der Ansehen und Achtung genoss, wo Rechtschaffenheit des Charakters und eine sittlich klare Haltung geschätzt wurden. Er vereinte wahre Herzensgüte mit christlicher Demut, war beherrscht, aufmerksam, liebenswürdig und bereit, die Meinung anderer zu hören und ihre Gründe zu prüfen. Sachlich und besonnen verglich er Gedankengänge und Lehren mit dem Worte Gottes. Sein gesundes Denken und seine gründliche Bibelkenntnis befähigten ihn, Irrtümer aufzudecken und Lügen zurückzuweisen. Dennoch begegnete William Miller in seinem Wirken heftiger Widerstand. Es erging ihm wie den Reformatoren. Die Wahrheit, die er verkündigte, wurde von den beim Volk beliebten religiösen Lehrern abfällig aufgenommen. Da sie aber nicht in der Lage waren, ihre Auffassung durch die Heilige Schrift zu stützen, waren sie gezwungen, ihre Zuflucht zu menschlichen Aussprüchen und Lehren sowie den Überlieferungen der Väter zu nehmen. Bei den Predigern der Adventbotschaft aber galt allein Gottes Wort. Die Bibel und die Bibel allein war ihr Losungswort. Mangelnde biblische Beweise ersetzten die Gegner oft durch Hohn und Spott. Zeit, Geld und Fähigkeiten wurden eingesetzt, um die zu verunglimpfen, denen man nur das eine nachsagen konnte, dass sie mit Freuden die Wiederkunft ihres Herrn erwarteten und danach trachteten, ein heiliges Leben zu führen und andere zu ermahnen, sich ebenfalls auf sein Erscheinen vorzubereiten. Der Urheber alles Bösen versuchte aber nicht nur der Adventbotschaft entgegenzuarbeiten, sondern auch den Botschafter selbst zu beseitigen. Miller bezog die biblische Wahrheit stets ganz praktisch auf die Herzen seiner Zuhörer. Er nannte die Sünde beim Namen und beunruhigte die Selbstzufriedenen. Seine klaren, treffenden Worte erregten Feindschaft. Durch den offenen Widerstand von Kirchengliedern wurden zweifelhafte Kräfte aufgewiegelt, bis zum Äußersten zu gehen. Man schmiedete einen Plan, ihn beim Verlassen der Versammlung umzubringen. Doch heilige Engel weilten unter der Volksmenge, und einer von ihnen in der Gestalt eines Mannes nahm den Diener Gottes am Arm und geleitete ihn sicher durch den feindseligen Mob. Millers Werk war noch nicht vollendet, und Satan und seine Helfer durften ihren Plan nicht ausführen. Ungeachtet allen Widerstandes wuchs ständig die Aufgeschlossenheit für die Adventbewegung, die Zahl der Zuhörer war auf Hunderte und Tausende angewachsen. Die verschiedenen Gemeinschaften hatten großen Zuwachs bekommen. Nach einiger Zeit aber zeigte sich der Geist des Widerstands auch gegenüber den Bekehrten, und Kirchenleitungen begannen diejenigen zu maßregeln, die Millers Ansichten teilten. Das veranlasste Miller, einen offenen Brief an die Christen aller Gemeinschaften zu richten, in dem er nachdrücklich darauf bestand, ihm seine Fehler aus der Bibel nachzuweisen, falls er im Irrtum sei. Was glauben wir denn anders, so sagte er, als was uns durch das Wort Gottes geboten wird, das nach euren eigenen Aussagen die Richtschnur, und zwar die einzige unseres Glaubens und Wandels sein soll? Was haben wir getan, dass ihr von den Kanzeln und mit euren Schriften solche giftigen Anschuldigungen gegen uns veröffentlicht, die euch eine Handhabe geben, uns aus euren Kirchen und Gemeinschaften auszuschließen? Haben wir Unrecht, so zeigt uns, worin unser Irrtum besteht, beweist uns durch das Wort Gottes, wo unser Fehler liegt. Verspottet werden wir genug, das aber kann uns nicht davon überzeugen, dass wir Unrecht haben. Allein das Wort Gottes kann unsere Auffassung ändern. Unsere Schlussfolgerungen sind auf der Grundlage der Heiligen Schrift sorgfältig unter Gebet durchdacht worden. Bliss 250 bis 252. Unterschiedliche Aufnahme der Botschaft. Warum war den Kirchen die Predigt der Wiederkunft Christi so wenig willkommen? Die Ankunft des Herrn wird über den Ungerechten Wehe und Verderben bringen, während sie für den Gerechten Freude und Hoffnung bedeutet. Diese Wahrheit ist durch alle Zeitalter der Trost der Gottseligen gewesen. Warum wurde sie nun gerade den Gläubigen zu einem Stein des Anstoßes und einem Fels des Ärgernisses? Der Heiland selbst hatte seinen Jüngern verheißen, wenn ich hingehe, euch die Stätte zu bereiten, so will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen. Der Erlöser hatte seinen Engeln befohlen, die Jünger mit der Versicherung zu trösten, dass er persönlich wiederkommen werde, und zwar ebenso, wie er gen Himmel gefahren war. Als sie zum Himmel aufschauten, um einen letzten Blick auf den zu werfen, den sie liebten, hörten sie die bedeutsamen Worte: Ihr Männer von Galiläa, was stehet ihr und sehet gen Himmel? Dieser Jesus, welcher von euch ist aufgenommen gen Himmel, wird so kommen, wie ihr ihn habt gen Himmel fahren sehen. Durch die Botschaft der Engel wurde ihre Hoffnung neu entfacht. Die Jünger kehrten wieder nach Jerusalem mit großer Freude und waren alle Wege im Tempel und priesen Gott. Sie freuten sich nicht darüber, dass Jesus von ihnen getrennt war und sie nun mit ihren Kämpfen, Prüfungen und Versuchungen allein in der Welt standen, sondern sie frohlockten über die Zusicherung, dass Jesus wiederkommen werde. Die Verkündigung des Kommens Christi sollte deshalb so wie damals, als die Engel den Hirten von Bethlehem die gute Botschaft brachten, eine Botschaft großer Freude sein. Wer Jesus wahrhaftig als seinen Heiland liebt, wird diese auf Gottes Wort gegründete Botschaft freudig begrüßen. Er, der Mittelpunkt unserer Hoffnung auf ein ewiges Leben, wird wiederkommen, nicht, um wie bei seinem ersten Erscheinen geschmäht, verachtet und verworfen zu werden, sondern in Macht und Herrlichkeit, um sein Volk zu erlösen. Wer aber den Heiland nicht liebt, wird ihn auch nicht herbeisehnen. Es kann keinen deutlicheren Beweis für den Abfall der Kirchen von Gott geben als die Erbitterung und Feindseligkeit, mit der sie dieser von Gott gesandten Botschaft begegnen. Wer die Adventbotschaft annahm, wurde dadurch zur Reue und Buße vor Gott geführt. Viele hatten zuvor eine unentschiedene Haltung zwischen Christus und der Welt eingenommen, nun aber spürten sie, dass es Zeit sei, einen festen Standpunkt zu beziehen. Alles, was die Ewigkeit angeht, bekam für sie eine ungewöhnliche Wirklichkeit. Der Himmel wurde ihnen nahegebracht, und sie fühlten sich vor Gott schuldig. Bliss 146. Viele Christen wurden zu neuem geistlichem Leben erweckt. Sie erkannten, dass die Zeit kurz sei und dass bald getan werden müsse, was sie für ihre Mitmenschen tun sollten. Das Vergängliche trat in den Hintergrund, die Ewigkeit stand vor ihren Augen, und das Heil der Seele ließ alle zeitlichen Fragen zur Bedeutungslosigkeit zusammenschrumpfen. Gottes Geist, der sie ergriffen hatte, bekräftigte die ernsten Aufrufe an ihre Brüder und an die Sünder, sich auf den Tag Gottes vorzubereiten. Das stille Zeugnis ihres täglichen Lebens wurde zu einem ständigen Vorwurf für unbekehrte Kirchenglieder, die ein ungeheiligtes Leben führten. Sie wollten in ihrer Vergnügungssucht, ihrer Jagd nach Geld und weltlicher Ehre nicht gestört werden. Das war die Ursache der Feindseligkeit und des Widerstandes gegen die Adventbotschaft und ihre Verkünder. Die Ablehnung des prophetischen Wortes. Da die Beweisführung hinsichtlich der prophetischen Zeitabschnitte nicht erschüttert werden konnte, versuchten die Gegner von der Untersuchung dieser Fragen abzulenken, indem sie lehrten, die Weissagungen seien versiegelt. Theologen und Kirchenglieder erklärten, Die Weissagungen Daniels und der Offenbarung seien unverständliche Geheimnisse. Christus aber hatte seine Jünger auf die Worte Daniels, die sich in ihrer Zeit erfüllen sollten, hingewiesen und gesagt, wer das liest, der merke auf. Und die Behauptung, dass die Offenbarung ein Geheimnis sei, das nicht verstanden werden könne, wird schon durch den Titel dieses Buches widerlegt, dies ist die Offenbarung Jesu Christi, die ihm Gott gegeben hat, seinen Knechten zu zeigen, was in Kürze geschehen soll. Selig ist, der da liest und die da hören die Worte der Weissagung und behalten, was darin geschrieben ist. Denn die Zeit ist nahe. Wie können Menschen angesichts dieses Zeugnisses der göttlichen Eingebung lehren, dass die Offenbarung ein Geheimnis sei, das über den Bereich des menschlichen Verständnisses hinausgehe? Sie ist offenbartes Geheimnis, ein geöffnetes Buch. Das Studium der Offenbarung lenkt die Gedanken hin auf die Weissagungen Daniels. Beide vermitteln außerordentlich wichtige Lehren, die Gott den Menschen im Blick auf die letzten Ereignisse der Geschichte dieser Erde gegeben hat. Dem Apostel Johannes wurde ein tiefer Einblick in die künftigen Erfahrungen der Gemeinde gewährt. Er schaute die Gefahren, Kämpfe und schließlich die Errettung des Volkes Gottes. Er hörte die Worte der letzten Botschaften, die auf Erden die Ernte zur Reife bringen werden, entweder als Gaben für die himmlischen Scheunen oder als Spreu für das Feuer der Vernichtung. Besonders wichtige Lehren wurden ihm für die letzte Gemeinde offenbart. Dadurch sollten alle, die sich vom Irrtum zur Wahrheit hinwenden, auf die bevorstehenden Gefahren und Kämpfe vorbereitet werden. Niemand braucht über das zukünftige Geschehen auf Erden im Unklaren zu sein. Doch warum besteht dann weit verbreitete Unkenntnis über diesen wichtigen Teil der Heiligen Schrift? Weshalb die allgemeine Abneigung, ihre Lehren zu prüfen? Das ist die Folge von Satans wohlberechnetem Plan, der als Fürst der Finsternis vor den Menschen verbergen möchte, was seinen Betrug enthüllt. Deshalb hat Christus, der den Kampf gegen das Studium der Offenbarung voraussah, all denen seinen Segen verheißen, die die Worte der Weissagung lesen, hören und behalten. Zum Nachdenken. Erste, was befähigte William Miller besonders für sein späteres Wirken? Nenne einige seiner hervorstechenden Charaktermerkmale. Zweite, wie durchforschte William Miller die Bibel? Dritte, welche Folgen zeitigte die Lehre von einer Bekehrung der ganzen Welt? Vierte, wodurch wurde für Miller besonders bedeutsam? Fünfte, wie kam es dazu, dass Miller die Reinigung des himmlischen Heiligtums in Verbindung mit dem zweiten Kommen Christi brachte? Wodurch wurde er dazu verleitet? Sechste, wann und wodurch wurde Jesus der Gesalbte? Siebte, wann und durch welches Ereignis wurden Opfer und Speisopfer abgetan? Achte, weshalb sind diese Ereignisse für die Weissagung der 2300 Tage aus Dan 8,14 bedeutsam? Neunte, warum und wie lange zögerte Miller mit der Predigt der bevorstehenden Wiederkunft Jesu? Zehnte, inwiefern glich die Predigt Millers dem Wirken der Reformatoren? Elfte, warum erhob sich gegen Miller heftiger Widerstand? Zwölfte, weshalb ermutigt Christus die Gläubigen beim Studium der Offenbarung? Kapitel 8, unser Hoherpriester im Allerheiligsten. Die biblische Lehre vom Heiligtum wurde der Schlüssel, um das Geheimnis der Enttäuschung des Jahres 1844 verstehen zu können. Eine umfassende Schau der biblischen Wahrheit wurde dadurch ermöglicht und gab die Gewissheit, dass Gott die Adventbewegung geleitet hatte und die gegenwärtige Aufgabe des Volkes Gottes offenbarte. Gleich wie Jesu Jünger nach der schrecklichen Nacht des Kummers und der Enttäuschung froh wurden, dass sie den Herrn sahen, so freuten sich nun jene, die ihm im Glauben auf seine Wiederkunft entgegengesehen hatten. Sie hatten sein Kommen in Glanz himmlischer Herrlichkeit erwartet, um als seine Knechte belohnt zu werden. Als sich ihre Hoffnungen zerschlagen hatten, verloren sie Jesus aus den Augen und riefen wie einst Maria am Grabe: Sie haben meinen Herrn weggenommen, und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Nun aber sahen sie ihren barmherzigen Hohenpriester, der bald als König und Erretter erscheinen wird, im Allerheiligsten. Das Licht, das sie aus dem Heiligtum empfingen, erhellte ihre Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Sie wussten, dass sie Gott in seiner Vorsehung geführt hatte. Wenn sie auch wie die ersten Jünger die ihnen aufgetragene Botschaft nicht völlig verstanden, so war sie doch richtig gewesen. Durch ihre Verkündigung hatten sie Gottes Absicht erfüllt, und ihre Arbeit war vor dem Herrn nicht vergebens gewesen. Wiedergeboren. Zu einer lebendigen Hoffnung, freuten sie sich mit unaussprechlicher und herrlicher Freude. Sowohl die Weissagung in bis 2300 Abende und Morgen vergangen sind. Dann wird das Heiligtum wieder geweiht werden, als auch die erste Engelsbotschaft: Fürchtet Gott und gebet ihm die Ehre, denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen, wiesen auf den Dienst Christi im Allerheiligsten, auf das Untersuchungsgericht hin, nicht aber auf das Kommen Christi zur Erlösung seines Volkes und zur Vernichtung der Gottlosen. Der Fehler lag nicht in der Berechnung der prophetischen Zeitangaben, sondern in dem Ereignis, das am Ende der 2300 Tage stattfinden sollte. Durch diesen Irrtum hatten die Gläubigen die große Enttäuschung erlitten, obwohl sich alles, was durch die Weissagung vorhergesagt war und was sie nach der Schrift erwarten konnten, erfüllt hatte. Zur selben Zeit, als sie den Fehlschlag ihrer Hoffnungen beklagten, hatte das vorhergesagte Ereignis stattgefunden, das sich erfüllen musste, ehe der Herr erscheinen konnte. Christus war nicht auf die Erde gekommen, wie sie erwartet hatten, sondern, wie im sinnbildlichen Opferdienst angedeutet, hatte er im Allerheiligsten des Tempels im Himmel den abschließenden Mittlerdienst aufgenommen. Der Prophet Daniel schreibt darüber, wie Christus zu dieser Zeit zu dem Alten an Tagen kommt: Ich sah in diesem Gesicht in der Nacht, und siehe, es kam einer mit den Wolken des Himmels wie eines Menschen Sohn, nicht zur Erde, sondern er gelangte zu dem, der uralt war, und wurde vor ihn gebracht. Von diesem Kommen weissagte auch der Prophet Maleachi: Und bald wird kommen zu seinem Tempel der Herr, den ihr sucht, und der Engel des Bundes, den ihr begehrt, siehe, er kommt, spricht der Herr Zebaoth. Das Kommen des Herrn zu seinem Tempel geschah für seine Kinder plötzlich und unerwartet. Dort suchten sie ihn nicht, sondern sie erwarteten sein Kommen zur Erde in Feuerflammen mit der Macht seiner Engel, Vergeltung zu üben an denen, die Gott nicht kennen wollen, und an denen, die nicht gehorsam sind dem Evangelium unseres Herrn Jesus. Aber das Volk war noch nicht bereit, dem Herrn zu begegnen. Sie mussten zunächst darauf vorbereitet werden. Ihre Gedanken sollten durch das Licht, das ihnen zuteil wurde, auf den Tempel Gottes im Himmel gerichtet werden. Folgten sie im Glauben dem Dienst, den der Hohepriester verrichtete, so sollten ihnen neue Aufgaben gezeigt werden. Die Gemeinde sollte noch weiter unterwiesen werden und eine Warnungsbotschaft empfangen. Der Prophet sagt: Wer wird aber den Tag seines Kommens ertragen können, und wer wird bestehen, wenn er erscheint? Denn er ist wie das Feuer eines Schmelzers und wie die Lauge der Wäscher. Er wird sitzen und schmelzen und das Silber reinigen, er wird die Söhne Levi reinigen und läutern wie Gold und Silber. Dann werden sie dem Herrn Opfer bringen in Gerechtigkeit. Wenn die Fürbitte Christi im Heiligtum droben aufhören wird, werden alle, die auf Erden leben, vor den Augen des heiligen Gottes ohne Mittler stehen. Dann müssen ihre Kleider fleckenlos, ihr Charakter durch das Blut der Besprengung von Sünde gereinigt sein. Durch Gottes Gnade müssen sie als Sieger aus dem Kampf mit dem Bösen hervorgegangen sein. Während das Untersuchungsgericht im Himmel vor sich geht und die Sünden reumütiger Gläubiger aus dem Heiligtum entfernt werden, muss das Volk Gottes auf Erden gereinigt werden. Das wird besonders klar in den Botschaften von ausgesagt. Nachdem diese Zurüstung geschehen ist, werden die Nachfolger Christi bereit sein für sein Kommen. Und es wird dem Herrn wohlgefallen, das Opfer Judas und Jerusalems wie vormals und vor langen Jahren. Dann wird die Gemeinde, die der Herr bei seinem Kommen zu sich nehmen wird, eine Gemeinde sein, die herrlich sei, die nicht habe einen Flecken oder Runzel oder etwas dergleichen. Dann wird man von ihr sagen, wer ist sie, die hervorbricht wie die Morgenröte, schön wie der Mond, klar wie die Sonne, gewaltig wie ein Heer? Außer dem Kommen des Herrn zu seinem Tempel prophezeit Maleachi auch seine Wiederkunft und die Durchführung des Gerichts mit folgenden Worten: Und ich will zu euch kommen zum Gericht und will ein schneller Zeuge sein gegen die Zauberer, Ehebrecher, Meineidigen und gegen die, die Gewalt und Unrecht tun den Tagelöhnern, Witwen und Waisen und die den Fremdling drücken und mich nicht fürchten, spricht der Herr Zebaoth. Auf dasselbe Ereignis verweist Judas: Siehe, der Herr kommt mit 4000 Heiligen, Gericht zu halten über alle und zu strafen alle Gottlosen für alle Werke ihres gottlosen Wandels, womit sie gottlos gewesen sind, und für all das Freche, das die gottlosen Sünder wider ihn geredet haben. Die Wiederkunft und das Kommen des Herrn zu seinem Tempel sind zwei völlig verschiedene Ereignisse. Auf die Bibel gegründet. Der Eingang Jesu Christi, unseres Hohenpriesters, in das Allerheiligste, um das Heiligtum zu reinigen, wie es in dargelegt ist, sowie das Kommen des Menschensohnes zu dem Hochbetagten, auf das ihn hingewiesen wird, ebenso das Kommen des Herrn zu seinem Tempel, wie es Maleachi voraussagt, sind Beschreibungen ein und desselben Ereignisses, das auch durch das Erscheinen des Bräutigams zur Hochzeit dargestellt wird, wie es von Christus in dem Gleichnis von den 10 Jungfrauen in beschrieben ist. Im Gleichnis nahmen sie, welche Öl in ihren Gefäßen und ihren Lampen hatten, an der Hochzeit teil. Diejenigen, die mit der Erkenntnis der Wahrheit aus der Heiligen Schrift auch den Geist und die Gnade Gottes besaßen, die in der Nacht der bitteren Prüfung geduldig gewartet und in der Bibel nach klarer Erkenntnis geforscht hatten, fanden die Wahrheit, die das Heiligtum im Himmel und den besonderen Dienst des Heilandes betrifft. Im Glauben folgten sie seinem abschließenden Dienst im himmlischen Heiligtum. Und alle, die durch das Zeugnis der Heiligen Schrift diese Erkenntnis annehmen und Christus im Glauben folgen, wenn er vor Gott tritt, um das letzte Werk der Fürsprache zu vollziehen und dann das Reich zu empfangen, sind sinnbildlich diejenigen, die hineingehen zur Hochzeit. In wird das gleiche Bild der Hochzeit angewandt. Dabei wird deutlich gezeigt, dass das Untersuchungsgericht vor der Hochzeit stattfindet. Vor der Hochzeit ging der König hinein, um zu sehen, ob alle Gäste das hochzeitliche Kleid angelegt haben, das fleckenlose Gewand, das gewaschen und hell gemacht ist im Blut des Lammes. Wer nicht mit diesem Gewand bekleidet ist, wird hinausgeworfen, aber alle, die bei der Prüfung das hochzeitliche Kleid tragen, wird Gott annehmen und für würdig erachten, Anteil zu haben an seinem Reich und mit ihm auf seinem Thron zu sitzen. Diese Prüfung, die Entscheidung darüber, wer für das Reich Gottes bereit ist, ist das Untersuchungsgericht, das abschließende Werk im himmlischen Heiligtum. Wenn diese Untersuchung beendet ist und nach sorgfältiger Prüfung über einen jeden entschieden ist, der vorgab, ein Nachfolger Christi zu sein, dann und nicht eher wird die Prüfungszeit zu Ende gehen und die Gnadentür geschlossen werden. So führt uns der kurze Satz: Und die bereit waren, gingen mit hinein zur Hochzeit, und die Tür ward verschlossen durch den letzten Dienst Christi bis hin zur Vollendung des großen Erlösungswerkes. Der Dienst im Heiligtum. Der Dienst im irdischen Heiligtum, der ein Abbild des Dienstes im himmlischen war, wurde in der ersten Abteilung abgeschlossen, wenn der Hohepriester am Versöhnungstag das Allerheiligste betrat. Gott befahl, kein Mensch soll in der Stiftshütte sein, wenn er hineingeht, Sühne zu schaffen im Heiligtum, bis er herauskommt. So beschloss Christus, als er das Allerheiligste betrat, um die letzte Aufgabe der Versöhnung zu vollziehen, den ersten Abschnitt seines Dienstes. Doch damit begann unmittelbar der abschließende Dienst im Allerheiligsten. Im Schattendienst ging der Hohepriester am Versöhnungstag vom Heiligen hinein an den Ort der Gegenwart Gottes, um für alle Israeliten, die aufrichtig ihre Sünden bereuten, das Blut des Sündopfers darzubringen. So hatte Christus zunächst einen Abschnitt seines Werkes als unser Vermittler vollendet, um dann den anderen Abschnitt desselben Werkes zu beginnen. Und immer noch bittet er vor seinem Vater durch sein Blut für die Sünder. Das verstanden die Adventgläubigen im Jahre 1844 noch nicht. Nachdem die Zeit verstrichen war, da sie Christus erwarteten, glaubten sie noch immer, dass sein Kommen nahe sei. Sie nahmen an, dass eine bedeutsame Entscheidung herangekommen und das Versöhnungswerk Christi vor Gott beendet sei. Es schien ihnen, die Bibellehre, dass die Prüfungszeit des Menschen kurz vor dem sichtbaren Kommen des Herrn in den Wolken des Himmels zu Ende ginge. Dies glaubten sie aus jenen Schriftstellen herauszulesen, die auf eine Zeit hindeuten, in der Menschen die Tür der Gnade suchen werden, wenn sie anklopfen und rufen, ihnen aber nicht geöffnet wird. Sie fragten sich nun, ob die Zeit, zu der sie die Wiederkunft Christi erwartet hatten, nicht vielmehr der Anfang des Zeitabschnittes war, der unmittelbar seinem Kommen vorausgehen sollte. Da sie die Warnungsbotschaft von dem nahenden Gericht verkündigt hatten, meinten sie, dass ihre Aufgabe für die Welt getan sei. Die Verantwortung für die Errettung von Sündern verloren sie aus den Augen, zumal das freche und lasterhafte Spotten der Gottlosen ein weiterer Beweis dafür zu sein schien, dass sich der Geist Gottes von den Verächtern seiner Gnade zurückgezogen hat. All dies bestärkte sie in der Überzeugung, dass die Gnadenzeit beendet sei, wie sie sich damals ausdrückten, dass die Tür der Gnade verschlossen sei. Eine andere Tür geöffnet. Aber mit der Untersuchung der Heiligtumsfrage gewannen sie klarere Erkenntnis. Sie sahen jetzt, dass sie in ihrer Überzeugung recht hatten, dass das Ende der 2300 Jahre im Jahre 1844 auf eine bedeutende Entscheidung hinweist. Wenn es auch zutraf, dass die Tür der Hoffnung und Gnade, durch die die Menschen 1800 Jahre lang Zugang zu Gott gefunden hatten, geschlossen war, so war doch eine andere Tür geöffnet worden. Vergebung der Sünde wurde den Menschen durch die Vermittlung Christi im Allerheiligsten angeboten. Ein Abschnitt seines Dienstes war beendet, aber der andere war nun an seine Stelle getreten. Noch immer gab es eine offene Tür zum himmlischen Heiligtum, wo Christus um der Sünder willen dient. Das wurde auch deutlich durch die Worte Christi aus der Offenbarung, das sagt der Heilige, der Wahrhaftige, der da hat den Schlüssel Davids, der auftut, und niemand schließt zu, der zuschließt, und niemand tut auf, ich weiß deine Werke. Siehe, ich habe vor dir gegeben eine offene Tür, und niemand kann sie zuschließen. Alle, die Christus durch den Glauben in dem großen Erlösungswerk folgen, empfangen die Segnungen seines Mittlerdienstes. Wer aber die Erkenntnis verwirft, die uns über seinen Dienst gegeben wird, kann keinen Anteil daran haben. Die Juden, die das Licht der Erkenntnis zurückwiesen, das ihnen bei der ersten Ankunft Christi gegeben wurde, und sich weigerten, an ihn als den Heiland der Welt zu glauben, konnten durch ihn keine Vergebung erlangen. Als Jesus nach seiner Himmelfahrt durch sein eigenes Blut in das himmlische Heiligtum trat, um seinen Jüngern die Segnungen seiner Fürbitte zu schenken, verblieben die Juden in völliger Blindheit und setzten ihre nutzlosen Opfer und Gaben fort. Doch der sinnbildliche Dienst hatte ein Ende gefunden. Jene Tür, durch die die Menschen früher Zugang zu Gott gefunden hatten, stand nicht mehr offen. Die Juden hatten es abgelehnt, den Herrn auf dem einzigen Weg zu suchen, auf dem er zu finden war, durch den Dienst im himmlischen Heiligtum. Deshalb fanden sie keine Gemeinschaft mit Gott. Für sie war die Tür verschlossen. Sie erkannten in Christus nicht das wahre Opfer und den einzigen Mittler vor Gott und konnten deshalb auch nicht die Gnade und Barmherzigkeit seiner Fürsprache empfangen. Der Zustand der ungläubigen Juden veranschaulicht die Verfassung der Sorglosen und Ungläubigen unter den angeblichen Christen, die absichtlich nichts von dem Werk unseres gnädigen Hohenpriesters wissen wollen. Wenn im sinnbildlichen Dienst der Hohepriester das Allerheiligste betrat, wurden alle Israeliten aufgefordert, sich um das Heiligtum zu versammeln und sich in ernster Reue vor Gott zu demütigen, damit sie Vergebung ihrer Sünden empfingen und nicht aus der Gemeinde ausgeschlossen würden. Darum ist es außerordentlich wichtig, dass wir durch den sinnbildlichen Dienst am Versöhnungstag das Werk unseres Hohenpriesters verstehen und erkennen, was Gott heute von uns erwartet. Die Ablehnung der Warnungsbotschaft Gottes und ihre Folgen. Niemals können Menschen ungestraft Gottes Warnungen verwerfen, die er ihnen in seiner Gnade gegeben hat. In den Tagen Noahs wurde der Welt eine Botschaft vom Himmel gesandt, und ihre Rettung hing davon ab, wie sie sich zu dieser Warnungsbotschaft verhielt. Als sie diese Mahnung verwarf, zog sich der Geist Gottes von jenem sündigen Geschlecht zurück, und es kam um in den Wassern der Sintflut. In den Tagen Abrahams hatte die Gnade Gottes mit den schuldbeladenen Einwohnern Sodoms ein Ende gefunden. Alle, außer Lot mit seiner Frau und seinen beiden Töchtern, wurden vom Feuer verzehrt, das vom Himmel her abfiel. So war es auch in den Tagen Christi. Der Sohn Gottes sagte den ungläubigen Juden jenes Geschlechts voraus, euer Haus soll euch Wüste gelassen werden. Im Blick auf die letzten Tage spricht der Allmächtige von denen, die die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben zu ihrer Rettung, darum sendet ihnen Gott auch kräftige Irrtümer, dass sie glauben der Lüge, auf das gerichtet werden alle, die der Wahrheit nicht geglaubt haben, sondern hatten Lust an der Ungerechtigkeit. Da sie die Lehren seines Wortes verwerfen, zieht Gott seinen Geist zurück und überlässt sie den Irrtümern, die sie lieben. Noch versieht Christus seinen Mittlerdienst für die Menschen und gibt Erkenntnis all denen, die danach suchen. Obwohl das die Adventgläubigen zuerst nicht erfassten, wurde es ihnen später klar, als sie die Schriftstellen verstanden, die ihnen ihren wahren Standort offenbarten. Nach Ablauf des Jahres 1844 folgte ein Abschnitt großer Prüfung für alle, die noch immer am Adventglauben festhielten. Ihr einziger Trost, soweit dies die Gewissheit ihres Glaubens betraf, war das Licht, das ihre Aufmerksamkeit auf das himmlische Heiligtum richtete. Manche sagten sich von ihrem früheren Verständnis der prophetischen Zeitrechnung los und schrieben den gewaltigen Einfluss des Heiligen Geistes, der die Adventbewegung begleitet hatte, menschlichen oder gar satanischen Kräften zu. Andere hielten unerschütterlich daran fest, dass der Herr sie in der Vergangenheit geführt hat, und da sie weiter warteten, wachten und beteten, um den Willen des Herrn zu erfahren, sahen sie, dass ihr großer Hoherpriester einen anderen Abschnitt seines Dienstes angetreten hatte. Im Glauben schauten sie zu ihm auf und verstanden nun auch das abschließende Werk der Gemeinde. Die erste und zweite Engelsbotschaft wurde ihnen klarer, und sie waren vorbereitet, nun der Welt die ernste Warnung des dritten Engels auszuverkünden. Das Heiligtum und der Sabbat. Der Tempel Gottes im Himmel ward aufgetan, und die Lade seines Bundes ward in seinem Tempel gesehen. Die Lade des Bundes Gottes steht im Allerheiligsten, der zweiten Abteilung des Heiligtums. Im bildhaften Dienst der irdischen Stiftshütte, der dem Vorbild und dem Schatten des Himmlischen diente, wurde diese Abteilung nur am großen Versöhnungstag zur Reinigung des Heiligtums geöffnet. Darum verweist die Ankündigung, dass der Tempel Gottes im Himmel geöffnet und die Lade des Bundes darin gesehen wurde, auf das Auftun des Allerheiligsten im himmlischen Heiligtum, auf das Jahr 1844, als Christus dort eintrat und das Schlusswerk der Versöhnung begann. Wer im Glauben dem großen Hohenpriester folgte, als er seinen Dienst im Allerheiligsten antrat, schaute auch die Bundeslade. Durch das Studium der Heiligtumsfrage verstanden nun die Gläubigen, dass der Heiland einen weiteren Abschnitt seines Dienstes aufgenommen hatte und erkannten, dass er jetzt vor der Lade Gottes diente und dort mit seinem Blut für die Sünder eintrat. Die Lade in der Stiftshütte auf Erden enthielt die zwei steinernen Tafeln, auf denen die Gebote Gottes eingegraben waren. Die Bundeslade diente lediglich zur Aufbewahrung der Gesetzestafeln. Doch das verlieh ihr gerade Wert und Heiligkeit. Als der Tempel Gottes im Himmel geöffnet wurde, war dort die Lade des Bundes zu sehen. Im Allerheiligsten des himmlischen Heiligtums wird das göttliche Gesetz unverletzlich aufbewahrt, das Gesetz, das unter Donner am Sinai von Gott selbst gesprochen und auf steinerne Tafeln geschrieben worden war. Das Gesetz Gottes im himmlischen Heiligtum ist die große Urschrift, die auf steinerne Tafeln geschrieben und danach in den Büchern Mose verzeichneten Gebote waren davon eine untrügliche Abschrift. Wem das Verständnis für diese bedeutsame Tatsache aufging, der erkannte auch die Heiligkeit und Unveränderlichkeit des göttlichen Gesetzes. Ihm wurde bewusst, mit welchem Nachdruck der Heiland die Worte gesagt hatte: Bis das Himmel und Erde vergehe, wird nicht vergehen der kleinste Buchstabe noch ein Tüpfelchen vom Gesetz, bis dass es alles geschehe. Das Gesetz Gottes als Offenbarung seines Willens ist Ausdruck seines Wesens, es ist daher auch ewig so, wie der treue Zeuge im Himmel. Nicht ein Gebot ist aufgehoben. Nicht der kleinste Buchstabe verändert worden. Der Psalmist sagt: Herr, dein Wort bleibt ewiglich, soweit der Himmel reicht. Alle seine Ordnungen sind beständig. Sie stehen fest für immer und ewig. Psalm 119,89, 111,7.8. Inmitten der 10 Gebote steht das 4. Gebot, wie es ursprünglich verkündigt wurde: Gedenke des Sabbattages, dass du ihn heiligest. 6 Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke tun. Aber am 7. Tage ist der Sabbat des Herrn. Da sollst du keine Arbeit tun, auch nicht dein Sohn, deine Tochter, dein Knecht, deine Magd, dein Vieh, auch nicht dein Fremdling, der in deiner Stadt lebt. Denn in 6 Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht und das Meer und alles, was darinnen ist, und ruhte am 7. Tage. Darum segnete der Herr den Sabbattag und heiligte ihn. Gottes Geist wirkte nachhaltig in den Herzen jener, die sein Wort erforschten. Sie gewannen die Überzeugung, dass sie dieses Gebot unwissentlich übertreten und den Ruhetag des Schöpfers missachtet hatten. Nun prüften sie die Gründe für die Feier des ersten Wochentages statt des von Gott geheiligten Sabbats. Sie fanden aber in der Heiligen Schrift keinen Hinweis für die Aufhebung oder Veränderung des 4. Gebotes. Der Segen, der auf der Heiligung des 7. Tages liegt, war ihm nie entzogen worden. Die Suchenden waren aufrichtig bemüht, Gottes Willen zu erfahren und danach zu handeln. Dabei erkannten sie sich als Übertreter des Gesetzes. Reue erfüllte ihre Herzen, und fortan bewiesen sie ihre Treue zu Gott durch die Heiligung des Sabbats. Gegen diese ihre Glaubensüberzeugung wurden ernste Angriffe geführt. Man konnte jedoch unmöglich daran vorbeigehen, dass, wenn das irdische Heiligtum ein Abbild des himmlischen war, auch das in der irdischen Bundeslade aufbewahrte Gesetz dem in der himmlischen Bundeslade entsprach. Diese Erkenntnis über das himmlische Heiligtum schloss die Anerkennung der Forderungen des göttlichen Gesetzes mit ein und damit auch die Verpflichtung gegenüber dem Sabbat des vierten Gebotes. Hier lag die Ursache für den scharfen und entschiedenen Widerstand gegen die Aussagen der Heiligen Schrift über den Dienst Christi im himmlischen Heiligtum. Menschen versuchten, die Tür zu schließen, die Gott geöffnet hatte, und die Tür zu öffnen, die er geschlossen hatte. Aber der auftut, und niemand schließt zu, der zuschließt, und niemand tut auf, hatte gesagt, siehe, ich habe vor dir gegeben eine offene Tür, und niemand kann sie zuschließen. Christus hatte die Tür geöffnet und damit den Dienst im Allerheiligsten aufgenommen. Licht strahlte aus jener offenen Tür des himmlischen Heiligtums und zeigte, dass auch das vierte Gebot zu dem dort aufbewahrten Gesetz gehört. Was Gott gesagt hat, kann kein Mensch aufheben. Die nun die biblische Wahrheit über den Mittlerdienst Christi und die Unveränderlichkeit des Gesetzes Gottes angenommen hatten, fanden, dass auch auf diese Wahrheit hinwies. Die Botschaften Gottes in diesem Kapitel enthalten eine dreifache Warnung, um die Bewohner der Erde auf die Wiederkunft des Herrn vorzubereiten. Die Ankündigung, die Stunde seines Gerichts ist gekommen, deutet auf das abschließende Vermittlungswerk Christi zur Erlösung der Menschen hin. Diese Botschaft muss verkündigt werden, bis der Mittlerdienst des Heilandes aufhört und er zur Erde kommen wird, um sein Volk zu sich zu nehmen. Das Gerichtsgeschehen, was im Jahre 1844 seinen Anfang nahm, wird so lange dauern, bis die Entscheidung über jeden Einzelnen der Lebenden und der Toten getroffen sein wird, also bis zum Ende der Gnadenzeit. Damit die Menschen vorbereitet sind, um im Gericht zu bestehen, fordert die Botschaft, fürchtet Gott und gebet ihm die Ehre, und betet den an, der gemacht hat Himmel und Erde und Meer und die Wasserbrunnen. Das Ergebnis der Annahme dieser göttlichen Botschaft wird zusammengefasst in den Worten, hier sind, die da halten die Gebote Gottes und den Glauben an Jesus. Um auf das Gericht vorbereitet zu sein, ist es nötig, die Gebote Gottes zu beachten. Sie sind der Maßstab für die Beurteilung des Menschen im Gericht. Gottes Botschaft über das Heiligtum und die Unveränderlichkeit seines Gesetzes erfüllte alle, die sie angenommen hatten, mit Freude und Staunen. Sie erkannten, wie übereinstimmend und klar die biblische Wahrheit ist. Zum Nachdenken. Erste, worin fand man die Erklärung für die Enttäuschung des Jahres 1844? Zweite, nenne Bibelworte, die auf Christi abschließenden Versöhnungsdienst hinweisen. Dritte, auf welches Ereignis deuten auch und hin? Vierte, inwiefern wurde das Gleichnis in für die Adventgläubigen zu einer ernsten Mahnung? Fünfte, wodurch stellt das Gleichnis vom königlichen Hochzeitsmahl das Gericht dar? Sechste, wie kam es, dass die Adventgläubigen damals für geraume Zeit die Verantwortung für das Heil ihrer Mitmenschen aus den Augen verloren? Siebte, worauf verweist? Achte, welche Beziehung besteht zwischen dem Gesetz Gottes im Himmel und den Gesetzestafeln in der Stiftshütte? Neunte, welche Schlussfolgerungen zogen ernste Gläubige daraus?